Unser Sommerpausen-Fazit der Saison 2025 und die Prognose für das restliche Jahr. Das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Sommerpause-Edition dieses wunderbaren Podcasts. Mein Name ist, wie gesagt, Timo und an meiner Seite ist natürlich Mr. Summer Sunshine Boy, Matti. Hallo, Matti.
Ja, hallo. Tolles Intro.
Gell? Es ist halt, weißt du, das ist der Sommer, weißt du, und durchflutet uns. Die lassen uns die Sonne auf dem Pelz scheinen. Ich hoffe, ihr verbringt den Sommer oder jetzt eigentlich schon den ausklingenden Sommer. Wir haben Ende August, also hoffentlich auch noch schön. Seid vielleicht noch auf Urlaub und genießt diese Formel-1-Pause, aber eben nicht die Formel-1-Podcast-Pause, weil das nehmen wir uns nicht heraus, trotzdem so ein bisschen über ja, die aktuellen Geschehnisse, die aktuellen Stände in der Formel 1 ein bisschen zu quatschen, auch wenn es vielleicht ein bisschen kürzer wird, weil ich muss sagen, heute bzw. diese Woche war wirklich arm dran, was News anging. Ich glaube, ich habe wirklich so gut wie gar nichts gelesen, auch die Formel 1 Medien müssen sich ein bisschen strecken und da vielleicht noch so ein paar alte Kamellen raushauen und versuchen, sich ein paar Geschichten zu spinnen. Wir werden es heute ein bisschen analytischer angehen, werden mal schauen, wie so der aktuelle WM-Stand ist. Es ist zwar an der Spitze vielleicht nicht so spannend, aber spannend ist natürlich zu betrachten, was waren unsere Erwartungen am Anfang der Saison, was waren auch die allgemeinen Erwartungen der Sportwelt an die Fahrer. Ich habe die Wettquoten rausgesucht, die es vor der Saison gegeben hat. Und da können wir jetzt mal schauen, wie die korrelieren mit dem aktuellen WM-Stand und natürlich auch mit unseren Erwartungen an die Teams und an die Fahrer. Manche Fahrer auch gar nicht mehr dabei. Also ja, das werden wir uns anschauen. Wenn dann noch Zeit ist, schauen wir vielleicht, wenn wir noch an Social Media einen kleinen Break reinmachen. Matti hat schon mir so viel gespoilert, es geht um Yachten. Schauen wir mal, ob wir das noch unterbringen oder mal genug Zeit füllen. Matti, wir haben jetzt noch, ich glaube, nächste Woche noch eine Sommerpause-Folge, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Genau. Sehnst du dich jetzt schon nach Formel 1 oder du sagst, die Pause ist ganz angenehm, mal ein paar freien Sonntage, vielleicht mal ins Bad gehen statt vorm Fernseher?
Na, ich freue mich jetzt schon wieder auf den Formel 1 Grand Prix. Wir hatten ja eine kurze Pause erst. Irgendwie, ja, zwischen, ja, oder? Ja, vor Belgien hatten wir die zwei Wochen, ja, genau, zwei Wochenenden nichts. Ja. Von dem her.
Ich finde auch, wir haben uns ja die letzten Jahre immer gerne mal beschwert, so Tripleheader und dies und das. Und jetzt muss ich auch echt sagen, durch diesen verdichteten Saisonkalender, sie kriegen mich so ein bisschen, dass ich mir denke, ah, was, warum dieses Wochenende kein Rennen? Das ist irgendwie zart. Das ist irgendwie so, dass das mich dann schon so als
jetzt Gewohnheit tut sich auch gerade gar nichts. Also es ist ja, es ist voll. Ja, ja, es fehlt was. Gott sei Dank gibt es Fußball gerade wieder, hat angefangen, ja. Beschäftigung fürs Wochenende.
Das muss man sagen. Ich glaube auch, wenn es jetzt im Sommer schon zum Beispiel, wie mich als interessierten Football-Schauer, wenn es da jetzt schon so richtig gescheiten Football, die Preseason zählt ja nicht, aber wenn es so gescheiten Football gäbe, glaube ich, hätte ich das vielleicht auch nicht so, weil dann wird es wieder nervig, weil du musst wieder rechtfertigen, warum es von 15 bis 22 Uhr Sport schaust. aber ja, ich freue mich jetzt schon, Niederlande Grand Prix ist ja der nächste, der ansteht. Auch wenn es vielleicht wieder an der Spitze etwas einseitig wird. Die großen Sprünge werden in der Sommerpause wahrscheinlich nicht gemacht werden. Aber ja, Hauptsache mal wieder ein bisschen Rennaction. Und ja, wie schon gesagt, ich würde heute jetzt mal ein bisschen das aktuelle Klassement anhand der Konstrukteurswertung durchgehen. Daran orientieren wir uns und schauen natürlich dann auch, was die Fahrer zu diesem Konstrukteursergebnis dann beigetragen haben und wie das dann korreliert mit unseren Erwartungen. Ich würde sagen, wir stufen das dann so ein bisschen ein, ob es die Erwartungen erfüllt haben, nicht erfüllt haben oder übertroffen haben und schauen dann auch, ob wir glauben, dass es noch bergauf, bergab oder gleichbleibend wird für die Teams. Und würde sagen, wir fangen auch gleich unten an im Tabellenkeller und ich würde sagen, dass ich nach 14 von 24 Rennen am Anfang der Saison nicht getippt hätte, dass Alpine 10. ist mit 20 Punkten und 15 Punkten Abstand auf den 9. Würdest du sagen, deine Erwartungen, die schon wahrscheinlich eh niedrig waren.
Ich kann mich nicht erinnern, was ich tippt habe am Anfang der Saison.
Ich weiß das auch nicht mehr. Haben wir überhaupt tippt? Haben wir
ja, getippt? Ich glaube schon. Ja.
Aber ja, Alpine als letztes, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Sauber letzter haben.
Aber warte, ich schau gerade.
Oh, hast du noch die? Das wäre natürlich stark. Ich weiß nicht,
ich weiß nicht, ob das von dem Jahr ist. Oh ja, muss, oh ja, oh ja. Weil mein Tipp war bei der Konstrukteurwertung, außer ich habe dann was anderes gesagt, als ich es mir aufgeschrieben habe. Ich hatte Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull, Alpine. Also nein, Alpine, ich habe Alpine nicht als letzten gedippt. Ich dachte, ja, die waren ja, ich dachte, dass die schon den Aufstieg irgendwie schaffen. Die am Ende des letzten Jahres haben die ja nicht mehr so schlecht ausgesehen. Nein, wir haben das Gegenteil, Auto abgespeckt und da ging was. Und
die hatten wirklich so einen Aufstieg am Ende, habe ich auch das Gefühl. Alpine hat dann hat die letzten vier Rennen ja ordentlich Punkte geholt. Die haben ja auch da die Podien gehabt in Brasilien, haben dann die letzten zwei auch noch gepunktet, sind Sechster insgesamt geworden, dann dieser richtig Orgenaufholjagd. Ich meine, man muss sagen, die haben ihr Großteil der Punkte natürlich bei diesen Regenrennen in Brasilien gemacht, wo sie 35 Punkte von 65 geholt haben. Sonst ja, wären die auch letzte Saison, glaube ich, schon ein bisschen schlechter dagestanden. Aber das ist natürlich das Bild, das wir haben. In den letzten vier Rennen 51 Punkte holen, das ist richtig gut. Und ja, aber jetzt aktuell auf Platz 10, das ist wirklich, kann das ist nicht,
Sauhaufen,
ja, kann ehrlich, nicht der Standard sein. Und du hast halt auch schon diese Fahrerdebatten schon so früh gehabt, dass Jack Doohan rausgehaut, hast ihn durch Franco Colapinto ersetzt, der jetzt auch noch keine Punkte geholt hat, und redest auch schon wieder darüber, ob der ersetzt wird durch Mick Schumacher, Valtteri Bottas oder wem auch immer gerade noch irgendwie einen Lenkrad in der Hand halten kann. Das haut so nicht hin, und die müssen wirklich, wirklich beten, dass dieser Mercedes-Motor nächstes Jahr eine richtige Maschine ist. Also.
Und dass es funktioniert, dass sie nur an einem Standort jetzt dieses Auto bauen.
Ja, dass der Plan aufgeht.
Und
ja, keine zu lange Überbrückungszeit hat. Weil du kannst dir nicht erlauben, jetzt nochmal zwei Jahre rumzugurken. Ich glaube, da sind auch Stakeholder dann deutlich nervöser dann. Ich weiß nicht. Die Führungsposition, da sind ja eh schon ein Schleudersitz. Also, dass da dann, kann man gut vorstellen, dass da nochmal durchrotiert wird. Glaubst du aktuell, dass die Fahrerpaarung an Franco Colapinto wird der nächstes Jahr noch die Chance kriegen im Alpine, oder?
Bei Flavio immer schwierig, um ehrlich zu sein.
Ich meine, Jack Doohan hat auf jeden Fall nicht leiden können.
Ja, normal würde ich sagen, sie haben viel zu viel für ihn ausgeben, als dass er nächstes Jahr nicht mehr dort fährt. Aber
naja, das ist ein
guter Punkt. Jetzt schauen wir mal, wie die Sommerpause verläuft. Das Auto ja bei den Testfahrten jetzt im Sommer geschrottet auch. Das heißt, der Druck ist merkbar, auch bei ihm, sehr, sehr groß. Schwierig. Ich sag mal, das wird sich jetzt nach der Sommerpause in den ersten drei, vier Rennen entscheiden, ob er nächstes Jahr noch eine Zukunft hat. Wenn die Europa-Rennen jetzt auch noch irgendwie schlecht ausgehen und da gar nichts kommt, glaube ich, zieht man die Reißleine, und klar, er wird dieses Jahr fertig fahren, aber er wird nächstes Jahr nicht mehr im Auto sitzen.
Ja, ich sehe jetzt schon sehr schwierig, also da muss schon wirklich sehr viel passieren, damit er da diesen U-Turn hinbekommt. Er hat halt, ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwelche, dass da nicht wirklich was da war, was überzeugt hätte, dass er
vielleicht da kann er mit diesem Auto schafft. Einfach nicht umgehen. Also vielleicht kann er dieses Auto auch einfach nicht fahren, weil beim Williams hat es ja auch geklappt. Zum Beispiel Danny Rick hat sich ja auch im McLaren wesentlich schwerer getan als sonst irgendwo, wo er bisher gefahren ist. Vielleicht liegt dem der Alpine auch einfach nicht.
Gut möglich, aber ganz ehrlich,
dann, für einen Rookie
er ist halt er ist in einer Situation, wo ich sage, das ist jetzt, da musst so anpassungsfähig sein, weil niemand verlässt sich dann drauf, dass das der Fall ist, und man sagt, ach, der ist ja ein Weltklasse oder ein sehr, sehr guter Fahrer, mit unserem Auto wird er schon umgehen können.
Nein, eh nicht, weil da kommt einfach, dann setzt du auf den eigenen Jungen.
Ja.
Und aus.
Ja, außer Alpine weißt, halt. Dass du ihn darin gesehen hast, ja. Würdest du sagen, Alpine hat jetzt Potenzial, dass sie da noch Plätze gut machen in den nächsten 10 Rennen, oder hältst du es für wahrscheinlich, dass sie das Schlusslicht bleiben diese Saison?
Die bleiben das Schlusslicht, weil jetzt ist die Sommerpause, wir haben ein neues Reglement mit nächstem Jahr. Es macht für Alpine, sind wir uns ehrlich, es macht doch keinen Sinn für Alpine, ob die jetzt, weiß ich nicht, 8. oder 9. werden. Klar, die Punkteprämie gibt es immer, aber prinzipiell sportlich macht es überhaupt keinen Sinn für so ein Werksteam, außer die Blamage, da jetzt noch irgendwie weiter zu forschen für dieses Jahr, wo es um nichts mehr für sie geht. Aber es ist, glaube ich, wurscht, ob die 8. oder 9. werden. Denn die müssen alle Ressourcen verwenden, damit das Auto nächstes Jahr funktioniert. Es ist, weiß ich nicht, sind wir uns ehrlich, fürs Werksteam ist selbst Platz 8 eine Blamage. Und sind wir uns ehrlich, Platz 8 ist 25 Punkte vorne. Das wird schon schwierig.
Da müsstest du mehr Punkte holen in 10 Rennen, als du in 14 gemacht hast.
Ja.
Und das, ich sehe auch aktuell, sehe ich es schwierig, mir vorzustellen, dass sie noch nach oben springen. Ich meine,
Pierre Gasly ist einer der Fahrer. Klar, mit einem Lucky Punch wie in Brasilien, ja,
genau, klappt es vielleicht wieder. Und das aber klappt mit Pierre Gasly, glaube ich. Und da hast du nämlich einen Fahrer, dem ich zutraue. Weißt du, der kann das passieren, dass er da vorne reinsticht. Das ist, du hast seine Qualität, der hat schon mal was gewonnen auch, hatte eben letztes Jahr auch schon Podien. Also Pierre ist ein Fahrer, dem man es zutraut, dass er dann auch einmal irgendwie so 12 oder 15 oder mal ein Sprintrennen und ein Rennen, ein gutes Ergebnis, zweistelliger anschreibt und dann kann es schneller gehen. Aber die Konkurrenz ist aktuell so gut, dass du wirklich sowas brauchst. Du kannst nicht mit dem aktuellen Ergebnis, in dem Tempo, wirst du es nicht großartig reißen, weil die Konkurrenz eben jetzt auch nicht auf der Nullsuppen dahergeschwommen ist und nicht mehr einfach nur Fallobst ist, wie es vielleicht früher war. Und das sehen wir dann eh gleich auf Platz 9, Haas, 35 Punkte aktuell, hat auch relativ gut Punkte geholt über die gesamte Saison verteilt. Das heißt, die haben jetzt nicht nur am Anfang Glück gehabt, sondern haben immer wieder mal Punkte geholt. Belgien auch 6 Punkte geholt. In Ungarn ist man wieder punktelos. Aber ich sage mal, in dem Tempo kann man auch den Platz 9 halten und vielleicht mit Glück sogar 8. werden. Haas, 9. ist für mich sehr gut vorstellbar, dass ich das so tippt hätte, mit Sauber als Schlusslicht. Haas ist aktuell, hat mehr Punkte, glaube ich, als ich vermutet hätte. Die Platzierung ist aber ungefähr da, wo ich sie sportlich einschätze. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich habe Haas auf 9 getippt und die Racing Bulls auf 8. Also das spiegelt sich gut wieder, wie wir es jetzt auch haben. Nur Steak habe ich nicht auf 7. Steak hatte ich euch letzten.
Ich glaube, das hatte niemand. Aber würdest du sagen, Haas, punkttechnisch outperformen sie deiner Erwartung?
Sie holen sehr regelmäßig Punkte, ja. Aber auch eben die Racing Bulls, die sind beide sehr auf Augenhöhe. Ich sehe die Racing Bulls immer noch stärker als Haas, aber irgendwie, ich weiß nicht, also wenn Haas Punkte holt, das sind ja dann gleich mal eben 6 Punkte, 6 Punkte, 5 Punkte, 14 Punkte. Also die holen, wenn sie in die Punkte fahren, geht meistens was. Sie sind wirklich da, wenn irgendwer auslässt.
Ja, voll. Das ist ja das Krasse. Und du hast doch, sag ich mal, beide Fahrer. Olli hat zwar 8 und Esteban hat 27. Da ist schon eine Diskrepanz. Aber 8 Punkte für einen Rookie. Wir haben schon schlechtere Saisonen gesehen. Und er ist jetzt nicht, ich finde auch eben, durch der hat ja viermal, glaube ich, Platz 11 geholt hintereinander. Und das ist Potenzial auf jeden Fall da. Und ich finde, du kannst immer mit Punkte rechnen beim Haas. Das finde ich dementsprechend überraschend. Ich kann mir vorstellen, dass das eben da noch ein enger Kampf wird in den letzten 10 Rennen, da zwischen den Racing Bulls und Haas. Und auch Sauber natürlich, die da jetzt auch vorgeprescht sind, aber jetzt noch nicht den großen Abstand haben. Aber ja, Haas mit Platz 9 und Luft nach oben, würde ich sagen. Siehst du Potenzial für Haas, noch die anderen einzuholen?
Das ist sehr schwierig.
10 sind schon viel, 10 Punkte halt natürlich.
Für die Teams, dafür holen mir die Racing Bulls zu viele und ich bin ehrlich, Sauber hat jetzt auch schon, die haben so viele Punkte jetzt geholt, die letzten sechs Rennen
durchgehend gepunktet, das haben sonst nur die Top-3-Teams geschafft. Das hat sonst kein Team gemacht, außer McLaren, Ferrari, Mercedes und Sauber. Die einzigen, die 6 Rennen gepunktet haben.
Und dann, wir haben auch kurz davor, die hintere Hälfte ist so eng mit Aston, ja auch, überleg, 6 Punkte, 6 Punkte, 8 Punkte, dann einmal in Spa keine und dann 16 jetzt. Auch viele Punkte geholt in den letzten, ja, vier Rennen.
Ja, die letzten 6 Rennen sogar, ja.
Stimmt, da die Vergleich,
ja. Der Saisonstart von Aston und Sauber zu dem, wie sie jetzt diese letzten 6 Rennen hier gemacht haben, wenn die das Tempo weitergehen, dann ist auch Williams in Schlagreichweite, würde ich sagen. Das geht sich aus,
ja,
mit 10 Rennen.
Ja.
Also irgendwas haben sie anders gemacht. Ich meine, klar, Aston Martin, glaube ich, in Spa hat es wieder katastrophal ausgeschaut.
Ja, du merkst, die Rennen, wo man weniger überholen kann, die vielleicht nicht ganz so, ja, wobei in Österreich haben die auch gut Punkte gemacht, die haben 6 Punkte in Österreich geholt. Der ist schwierig, warum der Wagen in Spa gar nicht funktioniert hat und davor auch mit Großbritannien ist ja auch eine Strecke mit Highspeed. Irgendwie haben sie es, das weiß ich, das ist tatsächlich eine gute Frage. Beim Sauber wissen wir, die haben es mit dem Unterboden gemacht, die haben was gefunden im Unterboden und seitdem funktioniert der Wagen. Voll. Ich weiß nicht, Aston aber vielleicht.
Ja, ich glaube, Aston weiß es ehrlich gesagt selber nicht, das haben sie schon oft genug gesagt. So unzufrieden, wie die Fahrer ja auch mit dem Auto oft sind und dann aber trotzdem ganz okay Ergebnisse einfahren, vor allem in der letzten Zeit. Ich glaube, da ist gerade so ein drunter und drüber, da weiß man wirklich nicht, wo hinten und vorne ist. Ich glaube, die hoffen auch auf einen schnellen Reglementwechsel und können eigentlich mit Platz 6 so froh sein, weil eben den Großteil dieser Punkte, der wurde geholt in den letzten 6 Rennen. Und deswegen sehe ich den Trend schon vorhanden. Ich glaube, für Williams wird es nicht reichen, schlussendlich. Aber dass man da im Bereich 5, 6, 7 stationiert ist und nicht 8, 9, 10, da sehe ich sie. Und ich glaube, da können sie auch sehr froh sein darüber.
Kann man schon vorstellen, dass sie Williams nochmal angreifen können. Ich sehe mehr Potenzial im Aston als im Williams. Einfach wegen dem Geldthema, dass Aston einfach viel mehr durch die Fabrik hinkriegt, viel schneller entwickeln kann. Die Frage ist beim Williams jetzt, ob der Carlos nach der Sommerpause jetzt sein vollkommenes Potenzial erreicht und endlich mit dem Wagen warm wird.
Das sei ihm zu wünschen aktuell.
Weil er dann doch wesentlich weniger Punkte. Gut, der Carlos 16 Punkte und Alex 54, also da ist ein großer Unterschied. Wenn der Carlos endlich auch mit dem Wagen klarkommt, sehe ich Williams klar stärker.
Dann sowieso. Die bräuchten halt 2 Fahrer, die zusammen die Punkte holen.
Ansonsten
ist hauptsächlich
rein vom Auto, wie sich das Auto noch entwickeln kann, gebe ich mehr Aston die Chance. Sauber gebe, glaube ich, ist zu wenig für Williams, da wirklich die 20 Punkte gut zu machen. Es ist halt wirklich die Frage, welche Teams jetzt nach der Sommerpause noch irgendwas für dieses Jahr entwickeln. Oder ob sie sagen, ja, okay, weißt, William schätzt ein und sagt, na okay, wir sind jetzt Fünfter, haben knapp 20 Punkte Vorsprung. Ich glaube nicht, dass sie hinter die Racing Bulls fallen. Bei 25 Punkten Vorsprung. Ich glaube, die schätzen das, weißt du, nach oben geht nichts. Und dann sagen sie vielleicht, na okay, entwickeln wir vielleicht eher nur mehr für nächstes Jahr. Es wird schon reichen, dass wir schlimmstenfalls Platz 7 werden. Und selbst das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass sie maximal von Aston noch eingeholt werden.
Ich habe das Gefühl, du hast dann was Interessantes gesagt. Williams schätze ich das Auto aktuell so stabil ein, dass die, sag ich mal, nicht so viel nach oben Luft haben. Also das funktioniert eigentlich, das Auto, halbwegs. Also da gibt's nicht, da wird nicht viel beschwert darüber. Der Entwicklungssprung in den letzten Jahren ist natürlich enorm. Man ist auf einmal Fünfter, fährt sogar richtig mit. Und bei Aston sehe ich aktuell so viele Baustellen bei diesem Auto, auch wie mit dem Thema umgegangen wird, wie sich beschwert wird, wie darüber gesprochen wird. Da gibt's so viele Sachen, die vielleicht mit Kleinigkeiten behoben werden können, ohne jetzt zu sagen, ja, wir stellen das alles komplett um oder machen einen komplett neuen Unterboden. Ich habe das Gefühl, das sind teilweise auch Setup-Geschichten, je nach Rennstrecke, wo du ein gut funktionierendes System bräuchtest oder vielleicht Kleinigkeiten anpasst und auf einmal läuft da was. Ja. Wenn sie das noch hinkriegen, dann haben die noch so eine Entwicklungsmöglichkeit, wobei sie ja jetzt auch schon halbwegs gut sind. Und wir wissen ja bei Aston, so lange wie wir das jetzt schon machen, die haben solche Auf und Abs in ihrer Leistung. Und da, wenn die jetzt noch einmal irgendwie eine Kleinigkeit finden und das Auto normal funktioniert, dann glaube ich, sind die Kandidaten für Platz 5. Ansonsten wird es schwierig und schlussendlich muss man auch schauen, wer die Punkte dann holt. Fernando und Lance, sie haben beide 26 Punkte. Das ist die ausgeglichenste Fahrerpaarung neben McLaren wahrscheinlich. Also das ist ja ganz brauchbar. Und wie du sagst, Carlos muss in die Gänge kommen. Hat zwar immer wieder so ein paar Pünktchen geholt, aber die Ausreißer nach oben fehlen. Und Williams, glaube ich, braucht jetzt wirklich diese zwei starken Fahrer, die sie auf dem Papier ja eigentlich haben.
Aber ich glaube, du entwickelst, weißt du, der Rennstall ist unter Anführungsstriche zu klein, er ist super traditionsträchtig und durch die Amerikaner, die Williams aufgekauft haben, ist auch mehr Geld da, aber bei Aston ist halt noch viel mehr Geld da.
Ja.
Und ich glaube, da geht einfach mehr. Die Frage ist wirklich bei Williams, das Auto funktioniert ja, ob du da sagst, du entwickelst wirklich für dieses Jahr noch irgendwas oder du vertraust drauf, dass es wird sich ausgehen. Die haben wirklich seit Jahren ja auf der Geraden eins der schnellsten Autos. Das heißt, überholen einen Williams ist immer schwierig auf einer Geraden.
Die Qualifiers passen, ich meine, es ist ein Auf und Ab, du hast doch schlechte Qualifiers, aber normalerweise.
Ja, aber es muss jetzt mal sauber oder die Racing Bulls wirklich schneller sein als die Williams. Also von dem her, glaube ich, hat man da so einen guten Puffer. Du hast von den unteren sicher die beste Fahrerpaarung von den Namen her mit Alex und Carlos. Oder die gestandenste beste Fahrerpaarung. Ja.
Es ist eigentlich alles da, dass das so auch zu Ende fährst, muss man sagen. Dass jetzt nach oben jetzt noch irgendwelche Luft ist eh utopisch.
Ganz ehrlich, selbst auf Red Bull hast du 124 Punkte Rückstand.
Blödsinn.
Das ist.
Aber es ist natürlich dann, Platz 5 ist ja dann natürlich ein Traum, wenn Williams das wirklich hinbekommt.
Klar.
Hätte ich sie, glaube ich, jetzt auch nicht vor der Saison auf jeden Fall eingeschätzt. Die aktuellen Erwartungen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie sind erfüllt auch, weil wir haben mit Carlos so hohe Erwartungen auch gehabt, glaube ich. Wenn die wirklich das machen, was ich erwartet hätte. Von der Platzierung her sind sie super, aber punktetechnisch müssten sie einen größeren Vorsprung haben auf die anderen, vor allem nach dem schlechten Saisonstart von der direkten, jetzt inzwischen Konkurrenz mit Aston und Sauber.
Das stimmt, ja.
Also ich habe von Carlos mindestens das gleiche wie von Alex erwartet und dann hättest du auf einmal doch über 100 Punkte und damit würden wir schon gar nicht mehr drüber reden, ob Aston und Sauber sie einholen können.
Ja, sie wären klar das Mittelfeldteam. Da wäre nach vorne hin ein großer Abstand, aber auch nach hinten ein gut abgesicherter Abstand, wo du wirklich sagen könntest, also wenn du 50 Punkte in dem Bereich im Mittelfeld Vorsprung hast, du wirst nicht mehr Letzter. Da kannst du das Hackerl drunter machen. Du kannst dich komplett auf nächstes Jahr konzentrieren. Ja. Aber
du könntest das sein, was Aston letztes Jahr war, die ja auch ewig lang ihren Platz 5 so abgesichert gehabt haben, wo wir auch drüber geredet haben, die fahren da in ihrer eigenen Zwischenliga.
Aber schau, was kommt denn da für Strecken? Wir haben Monza, bekannt für Highspeed, sollte dem Williams liegen, wie er da ist. Wir haben Baku mit den langen Geraden, sollte dem Williams liegen. Was haben wir denn noch? Mexiko, die ewig lange Gerade. Gut, Brasilien vielleicht weniger. Was haben wir noch?
Vegas, also aus dem
Vegas,
Vegas sein.
Ja. Vegas auch noch. Das sind schon Strecken, wo Potenzial da ist für den Williams, dass er nicht der schlechteste Wagen im Grid ist und dass er besser sein könnte als der Haas, der Alpine, der Racing Bull und der Aston Martin, weil die sind alle nicht bekannt für den Highspeed. Die einzigen, denen ich da mehr vielleicht zutraue noch, ist das sauber wegen dem Unterboden, aber auch nicht wegen der Geraden, sondern weil die in den Kurven einfach wesentlich schneller sind. Ja.
Und ich meine, für Williams musst du schlussendlich auch sagen, die haben jetzt mehr Punkte als in den letzten
alle Jahre
Saison zusammen.
Ja.
Also ich schaue jetzt nochmal, ich bin jetzt bei 21, da haben es 23, da könnte es jetzt knapp werden, ich habe nicht mehr mitgerechnet. Also ungefähr haben sie so viele Punkte, wie sie seit 21 insgesamt geholt haben. Also
Das ist schon ein voller Erfolg.
Ja, vergessen, dass sie letztes Jahr tatsächlich sehr schlecht waren. Sie waren ja Neunter mit 17 Punkten. Ich habe das Gefühl gehabt, dass da schon dieser Aufstieg angefangen hat, aber sie haben ja eigentlich auch nie Punkte geholt. Sie sind jetzt so in einer Situation, wo sie seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, nicht mehr waren.
Ja.
Das ist richtiger Erfolg für das Team, keine Frage.
Im Moment schlägst du auf jeden Fall zwei Big Player mit viel mehr Geld, nämlich Aston und Alpine.
Ja, komplett.
Mehr kannst du als Williams gar nicht wollen.
Nein, wenn sie da so weitermachen, 100% der richtige Weg. Also das sind die Aufsteiger eigentlich. Die Erwartungen müssen übertroffen worden sein. Nun haben sie halt schon irgendwie so gute Arbeit geleistet, das letzte Jahr auf jeden Fall und davor auch, dass du sagst...
Man fiebert halt voll mit, gell, mit Williams. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsteam, aber ich gönne es ihnen. Die hatten so viele Jahre jetzt irgendwie... keinen Erfolg. Das letzte Mal, dass die irgendwie weiter vorne mitgefahren sind und regelmäßig in die Punkte gefahren sind, war mit Massa und Bottas. Ich weiß nicht, war das 2016 oder was? Also, da ist ja 10 Jahre lang nichts gegangen.
Weilchen her, ja. Ja, also gut. Das waren mal die unteren sechs Teams, die sich so in ihrer Liga battlen, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Top 4 und da würde ich jetzt auch gleich einen Blick werfen auf die Wettquoten, die es von FanDuel, also dem amerikanischen Anbieter, da gegeben hat. Was glaubst du, wer waren die Top 3 Weltmeisterkandidaten? Laut den
Max oder von den Teams oder von den Fahrern jetzt?
Nein, Fahrern.
Max, I guess Lewis und Lando.
Ja, es ist tatsächlich, Lando hatte die geringste Quote, das heißt die höchste Wahrscheinlichkeit, implizierte Wahrscheinlichkeit von 40%, Max 23,8% und Charles 17,8%.
Ach, Charles,
okay. Also ein Oscar, der ja aktuell unser WM-Führender ist, kommt auf Platz 4 mit 16,6%, also ganz knapp hinter Charles. Und Lewis kommt danach mit 11 und dann kommt so ein bisschen der Rest. Da ist Liam Lawson auch noch drinnen mit 2,4%.
Also naja.
Die Wahrscheinlichkeit war auch drinnen. Die Wahrscheinlichkeit war größer, also die Wettwahrscheinlichkeit war größer bei Lawson als Antonelli. Gut, das hat sich relativ schnell erledigt gehabt dann. Da weiß man, dass die Quoten auf jeden Fall vor dem Saisonstart gemacht worden sind. Aber ja, wir haben ein bisschen ein anderes Bild aktuell jetzt auf jeden Fall. Die McLaren so dominant wie nie. Ferrari auf der 2, Mercedes auf der 3 und Red Bull auf der 4. Schauen wir mal Red Bull an. Natürlich den nahezu Großteil. Weiß nicht, wie viele Punkte hat Yuki geholt im
10.
Red Bull.
Also im Red Bull weniger als 10. Ja, im
Red Bull. Ich glaube, das waren die 7.
Ja.
Die 2 Punkte in... Ja. Genau, in Japan hat er übernommen. Ja. Also 7 Punkte und der Rest komplett auf Max-Konto mit 187 Punkten. Nach hinten natürlich absolut keine Gefahr, da müssen wir gar nicht reden. Die Erwartungen wurden definitiv nicht erfüllt, oder? Da können wir uns auch einig sein.
Ja.
Ist jetzt, sag mal,
Platz 4 ist Luft abgesichert da. Und da
Platz
4
ist abgesichert.
Da geht nichts mehr nach oben.
Würdest du sagen, ist...
Nein, vergiss es. Der Wagen viel zu schwach jetzt. Der ist einfach über das Jahr einfach nur mehr vierte Kraft, wenn überhaupt. An manchen Tagen sogar schlechter, da holt dann der Max einfach mehr raus. An manchen Tagen ist der Red Bull ja nicht mal das viertstärkste Auto. Da holt einfach Max dann mit seiner Klasse mehr raus. Ja. Also ich würde sagen, da geht nach oben nichts mehr und nach unten natürlich auch nicht. Aber das jetzt gilt dieses Auto... für diese Saison, glaube ich, einfach abzuhaken, vielleicht das Setup mit dem Setup rumspielen, an welchen Strecken es dann vielleicht besser klappt als auf anderen. Aber ich glaube, es zahlt sich nicht mehr aus. Für die Konstrukteurweltmeisterschaft ist man sowieso, braucht man gar nicht drüber reden. Und für die Fahrerweltmeisterschaft, Max jetzt auch schon 100 Punkte hinter Oscar, da kannst du den Sack halt runter machen. Das wären... weiß nicht, was Red Bull da mit dem Wagen anstellen müsste, dass Max 100 Punkte zufährt. Einfach auf Oscar.
Das ist kein Thema, dass du müsstest jedes Wochenende 10 Punkte Plus holen. Und das, dafür sind auch die McLaren einfach zu stark. So stark kann der Red Bull gar nicht werden, dass die dann so schnell zurückfallen würden.
Dafür müsste der Oscar und der Lando viel zu oft jetzt ausfallen, weil sie beide ja zum Schlagen sind. Also.
Ich sage mal so, es wäre zum Beispiel nicht schlecht, wenn man irgendwie, wenn sich wer im Sommer, jetzt vielleicht nicht in der Fabrik, weil das darf man ja nicht, aber vielleicht mal so am Strand Gedanken gemacht hätte, wie dieses Auto für den zweiten Fahrer fahrbar wird. Weil wenn du dieses Problem von vornherein nicht gehabt hättest, dann wärst du Dritter. Dann wärst du vielleicht sogar Zweiter.
Das stimmt auch wieder, ja.
Der Abstand ist nicht so groß. Das sind Punkte, die kann der zweite Fahrer schon holen. Wenn das Auto konstant, dann fährt er halt, wird er konstant Fünfter, Sechster und steht am Ende auch mit vielen Punkten da. Weißt du, dann kannst du auch was. Mach dieses Auto fahrbar für den zweiten und du musst dir über so viele Sachen keine Gedanken machen.
Dann haben wir so ein ungefähres Szenario, würde ich sagen, wie bei Mercedes.
Mit genau, George, ich glaube, das wäre ja so eine Reichweite, weil der Mercedes hat auch seine Probleme dieses Jahr auf Platz 3 aktuell. Können dankbar sein, dass der Red Bull so abbeißt, weil die strugglen selber, hatten zwar einen sehr guten Start, George auch wirklich, wie so oft schon gesagt, die Saison, glaube ich, seines Lebens leistungstechnisch, unfassbar brav, macht viel Wett auch, die das Auto, wo das Auto teilweise Probleme macht. Aber du hast halt dann Ausreißer drinnen, wie du holst keine Punkte in Monaco, auch weil das Auto eingeht. Du holst nur einen Punkt in Silverstone. Und das reißt dich dann ein bisschen raus, vor allem im Kampf natürlich um Platz 2 aktuell. Da beißt sich's, weil da brauchst du Konstanz. Dann schon bei den Top-Teams. Da reicht's nicht, wenn es dann an einem Wochenende mal gewinnst. Sondern du brauchst die regelmäßig die mindestens zweistellige Punkte.
Ja.
Mercedes auf der 3, aber würdest du sagen, ist. Eigentlich müsste eigentlich über deine Erwartungen sein, oder hast du Mercedes
gehabt? Ich habe Mercedes auf 3 und Red Bull auf 4 gehabt.
Ah, oh, wirklich? Ja. So brav. Mercedes mit Platz 3 würde ich sagen, gut bedient, vor allem, weil du in Schlagreichweite auf der 2 bist. Wenn du da jetzt abgeschlagen wärst von Ferrari, dann wäre es bitter. Aber auch hier fehlen die Kimi-Punkte, würde ich sagen, oder?
Ja, es sind nicht viele, es sind 24 Punkte auf Ferrari. Ja, der Kimi, ja, dem wird die Sommerpause sehr gut tun. In den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rennen nur zweimal gepunktet. Und das darfst du Mercedes halt auch nicht. Zwar das Podium in Kanada geholt.
Da musst du aber auch überlegen, das hätte er auch nicht gekriegt, wenn der Lando nicht dem Oscar reinfährt, oder? Auf das richtige Erinnerung oder wäre Kimi trotzdem am Podium gelandet?
Das ist eine gute Frage, ob sich das habe ich
Rennen verlassen,
weiß ich nicht aber, mehr, ehrlicherweise.
Aber trotzdem, es ist viel zu wenig.
Es ist zu wenig, genau. Und der Punkt jetzt in Ungarn, es war kein tolles Wochenende, aber er hat einen Punkt endlich mal wieder geholt. Ganz wichtig für Selbstvertrauen, aber jetzt zählt es wirklich abzuschalten. Und meistens liegt es ja auch gar nicht im Rennen bei Kimi, sondern er verhunzt gerade immer im Qualifying. Und da auf die schnelle Runde, vielleicht ist er sich da zu unsicher, fühlt sich nicht ganz wohl im Auto. Das ist ganz wichtig, jetzt Selbstvertrauen tanken im Urlaub, abschalten und dann gut aus der Sommerpause rauskommen. Und ich glaube, wenn der Kimi da jetzt die Punkte holt, kann man Ferrari wirklich angreifen. Beim Auto muss man auch sagen, wird sich nichts mehr ändern. Das hat Toto Wolff schon gesagt, man bringt nichts mehr für dieses Auto. Also das Auto, so wie es jetzt ist, wird die Saison beenden. Man entwickelt nicht mehr.
Ja, das ist ja auch, wie wir ja schon gesagt haben, sinnvoll. Du hast nächstes Jahr einen großen Sprung. Das heißt, da sind die Ressourcen besser aufgehoben. Vor allem, weil man nach hinten auch abgesichert ist.
Ja, du weißt ja auch, 67, das ist ja auch der Anspruch von Mercedes. Du weißt, du hast 300 Punkte Rückstand auf McLaren. Du wirst nicht mehr Konstrukteur-Weltmeister. Du kannst dieses Jahr nicht mehr gewinnen. Vielleicht gewinnst du mal ein Rennen ab und zu, fährst ab und zu aufs Podium. Kannst mit dem Auto, wenn der Kimi jetzt auch wieder in die Punkte regelmäßig fährt, um Platz 2 kämpfen, alle Ressourcen für nächstes Jahr reinstecken, weil da fährst du vielleicht wirklich um die Weltmeisterschaft mit.
Ja, absolut. Absolut. Und ja, Ferrari Platz 2 zum jetzigen Zeitpunkt, auch punkttechnisch steht man gut da, 260 Punkte. Im Vergleich zu Mercedes 236. Natürlich nach vorne zu McLaren absolut keine Chance. Darüber müssen wir, glaube ich, diese Wahrscheinlichkeit gar nicht einschätzen. Letztes Jahr hat man, ja, die Konstrukteurs-WM ja eigentlich verloren gegen McLaren. Da wäre der Sieg drinnen gewesen. So knapp hat man selten gehabt, dass man 14 Punkte gefehlt haben. Das sind natürlich Punkte, die du wahrscheinlich auch über die gesamte Saison hier und da mal mehr holen hättest können. Das war sehr, sehr knapp, wie gesagt. Man war sehr konstant, man hat viel und regelmäßig die Punkte geholt. Jetzt, würdest du jetzt sagen, ist es trotzdem eine Saison für Ferrari, die ja von außen her wirkt, wie nicht unbedingt eine erfolgreiche?
Nein, die sind doch, für mich sind sie der ganz große Verlierer dieses Jahr.
Man trotz hat eine, Platz 2.
Ja, man hat dann doch eine ganz andere Erwartung. Du hast letztes Jahr so knapp die Konstrukteurweltmeisterschaft verloren, nicht gewonnen, wie auch immer man das schönreden will. Und dieses Jahr ist man 300 Punkte Rückstand, du bist da abgewatscht worden. Du galtest mit McLaren als vor dem Jahr ja als so Mitfavorit. Jetzt kannst du wirklich angreifen, du hast das Auto, du holst dir 7-fachen Weltmeister und bist abgewatscht worden.
Ja, es war eigentlich alles da, genau. Eigentlich hast du recht, weil wenn die Saison jetzt, wenn jetzt Ferrari in der Situation wäre statt McLaren, hätten wir, das würden wir uns ja Ende 24er Saison, hätten wir ja beides wahrscheinlich für gleich realistisch gehalten.
Ja.
Wir haben gesagt, Lando ist vielleicht so ein bisschen ja eben der, dadurch, dass er ja dann doch Max am ersten noch gefährlich werden konnte, unter Anführungszeichen, der ja doch noch ein bisschen mehr mitgehalten hat. Vorne hat man vielleicht so ein bisschen McLaren im Kopf gehabt, mehr. Aber auch Charles hat ja erfolgreiche Rennen gehabt. Und dann holst du dir auch noch Lewis. Da war ja eigentlich, hat man sich gedacht, ja, das wird die Ferrari-Saison. Du hast recht, das habe ich schon wieder, durch die, dadurch, wie Ferrari aktuell läuft, habe ich schon wieder vergessen, dass die ja eigentlich so richtiger Top-Kandidat waren.
Ja, schade. Für mich der ganz große Verlierer dieses Jahr, bisher. Absolut, bisher, absolut. Es wird sich nicht mehr, sie werden nicht um Platz 1 kämpfen. Also der große Verlierer einfach.
Ich glaube, also wenn sie jetzt Platz 3 noch machen, statt Mercedes auf Platz 2 verlieren in den letzten 10 Rennen, dann wäre es richtig katastrophal, habe ich das Gefühl. Und es ist halt schlussendlich, wird auch viel an Lewis hängen, wie der sich jetzt noch tut in den letzten 10 Rennen. Platz 6 schaut zwar auf dem Papier jetzt nicht allzu schlimm aus, aber 109 Punkte im Vergleich zu Charles, 151.
Der hat aber auch nur 40 mehr. Es ist gar nicht, gefühlt hätte man gedacht, dass es mehr ist. Es ist gar nicht so viel mehr.
Und vor allem, wenn du Ungarn noch wegrechnest und Belgien vielleicht, dann wärst du sogar noch ganz woanders. Aber trotzdem, jetzt Charles hat sich zumindest in den letzten Wochen, gerade in diesem Europabereich, deutlich leichter getan gefühlt. Aber Lewis hat es halt immer wieder doch noch gerettet. Er hat seine Punkte geholt, außer jetzt in Ungarn. Aber davor hat er immer mal gepunktet. Man kann so natürlich Platz 2 holen, weil aktuell jedes Team ein bisschen schwächelt, auch gerade mit seinem Nummer 2 Fahrer, wie wir schon hatten, mit Kimi, wir haben es mit Yuki und wir haben es aktuell ein bisschen mit Lewis, der da noch den geringsten Abstand zum Teamkollegen eigentlich hat. Ja, und er ist ja natürlich ein Kandidat, der dann auch mal was gewinnt und wenn es nur ein Sprint ist oder so, aber das sind wertvolle Punkte. Also da ist ja was da.
Also natürlich Möglichkeiten muss da. Ich auch sagen, dass Lewis natürlich auch eine Enttäuschung ist im Moment. Also damit war ja nicht zu rechnen, dass er nicht mit dem Auto klarkommt und sich so schwer tut. Das muss man auch nicht schönreden. Ich finde, es wird jetzt gerade ein bisschen medial, ein bisschen zu sehr aufgepauscht, das ganze Thema
um ihn herum. Rücktrittsgerüchte
und so. Aber natürlich, ich verstehe, dass man enttäuscht ist, man hat eine andere Erwartung, aber die hatte man ja, also ich hatte die Erwartung, dass man wirklich ernsthaft um die Weltmeisterschaft, zumindest um die Konstrukteurweltmeisterschaft mitkämpft. Und da ist man einfach so weit weg.
Ja. Aber was ich jetzt schlussendlich, wenn wir jetzt dann zum Top-1-Platz kommen, natürlich schaut da jeder schlecht aus aktuell gegen die McLaren. 559 Punkte, wie du schon gesagt hast, 299, also fast 300 Punkte Vorsprung bei 10 ausstehenden Rennen. Das ist eine Dominanz, das ist die Red Bull-Ausmaße der letzten Jahre. Es ist quasi so, es ist das eingetreten, wovor wir immer Angst haben, wenn wir uns wünschen, dass die Red Bull-Dominanz endet. Dann kommt halt wer anderer und macht genau dasselbe.
Ja.
Die werden Erster. Es gibt, glaube ich, gar keine Diskussion. Es wird ein McLaren-Fahrer Weltmeister. Auch das ist keine Diskussion. Und das ist das Einzige, worauf wir uns schlussendlich auch worauf wir hoffen müssen, dass dieser Kampf an der Spitze noch spannend bleibt, lange.
Dass sie sich irgendwann einmal nochmal ins Auto reinfahren, weißt du, und dann richtig grantig sind, vielleicht nicht mehr Best Friends sind, sowas.
Ich glaube, es wird sich zuspitzen. Gegen Ende wird sich zuspitzen. Das will sich keiner nehmen lassen, glaube ich, diesen Weltmeistertitel, weil die Formel 1, da geht's schnell. Wir haben jetzt den Max, der jetzt froh sein kann, dass er aktuell noch Dritter ist und der ist die letzten 4 Jahre dominant Weltmeister geworden und jetzt haben wir auf einmal einen Switch, also die können nächstes Jahr auch schon wieder im Mittelfeld stehen, gerade mit dem Reglementänderung, also die werden es beide wollen. Und wenn du jetzt Geld setzen müsstest, Matti, auf wen wär's denn? Oscar oder Lando? Zum aktuellen Stand. Wir stellen diese Frage, glaube ich, relativ oft, aber ja. Es ist natürlich...
Die letzten Wochen waren eher mehr für ein Lando. Ich glaube aber der Oscar. Ich glaube, wenn es dann hart auf hart kommt und sie wirklich in den Zweikampf gehen und McLaren vielleicht nicht sich jedes Mal einschaltet, dass sie dann schauen sollen, sondern sie wirklich fighten sollen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, vor was McLaren Angst hat, dass wer anderer 300 Punkte holt, wenn sie mal ein Wochenende weniger Punkte holen. Keine Ahnung. Im Dogfight, den gebe ich im Oscar mehr als im Lando.
Das glaube ich auch. Wie gesagt, Lando, du hast es schon gesagt, letzte Woche hat auch wirklich gut ausgeschaut, muss ich sagen.
War sehr schnell immer, ja.
War sehr schnell, sehr konstant, sehr brav. Hat sich auch mit angepasst mit der anderen Strategie mal. Also das hat wirklich gut ausgeschaut vom Lando. Und ich sage, wenn er so weiterfährt, wenn er so die Saison durchzieht, dann wird es richtig, richtig knapp. Wenn aber jetzt, sagen wir mal, wenn es die letzten 10 Rennen ein Sinnbild der ganzen 14 wären, dann sollte Oscar da eigentlich wenig Probleme haben. Dem fehlen ja sogar auch Punkte aus dem Australien-Rennen. Ja. Also ich glaube, Oscar ist auch in der Führungsposition, kann er das besser verwalten. Lando muss jetzt im gleichen Auto die Teamkollegen schlagen. Und der muss ihn jagen. Und das ist, glaube ich, auch... Ja, wir haben das öfter gesehen bei Lando, das kann schwierig werden für ihn und das sehe ich auch und deswegen Oscar eher. Den Erwartungen hat das Team natürlich komplett übertroffen.
Sie sind viel stärker, als ich erwartet habe.
Sind noch stärker gekommen, sind schon Konstrukteursweltmeister gewesen, da haben sie noch mehr dafür gekämpft und jetzt planieren sie die Konkurrenz und dementsprechend ja, kannst du eigentlich dir nicht mehr wünschen als diese Saison für McLaren. Das ja. Müssen wir hoffen, dass der WM-Kampf zwischen den beiden Fahrern gut zu Ende geht, friedlich zu Ende geht, dass er jetzt keine verbrannte Erde hinterlässt für die kommenden Saison. Und ja, dann bist du auf einem guten Weg und der Mercedes-Motor, haben sie einen Mercedes-Motor, gell, McLaren?
Mhm, ja.
Aston hat den Honda. Weil ich irgendwie meine, dass McLaren sogar, genau, ja, nächstes Jahr. Nicht, dass ich mich da, weil ich bin meinen, hat Zach Brown nicht sogar angeblich mal mit Red Bull Gespräche geführt wegen diesem Red Bull Motor. Es gab irgendwann, glaube ich, mal Gerüchte, bevor sie es verlängert haben.
Und dann haben sie verlängert.
Das waren so Strategiegeschichten.
Ich glaub, einen besseren Preis.
Verhandlungstaktiken. Ja. Einfach nochmal mit allen reden. Aber ja, McLaren natürlich unangefochten an der Spitze aktuell und ich hoffe nächstes Jahr auf einen spannenderen Konstrukteurs-WM-Kampf. Aber aktuell muss man den Hut ziehen. Und das wird, glaube ich, auch die nächsten 10 Rennen sich nicht ändern, dass McLaren da das Team ist, das man schlagen muss oder das sich hauptsächlich vor allem eigentlich selbst schlagen kann, wenn es mal einen Sieg hergeben. Guti, jetzt sind wir das Feld einmal durch. Wir haben 10 Rennen, wie schon gesagt, noch offen und wir werden uns das anschauen, wie es zu Ende geht die Saison, so unspannend es vielleicht in der Konstrukteurs-WM ist, hoffen wir auf den spannenden Fahrerkampf. Gebt uns auch gerne eure Meinung zum aktuellen Standing. Was ist euer Überraschungsteam? Wer stinkt so richtig ab im Kontrast zu euren Erwartungen vor der Saison? Meldet euch gerne bei Instagram @overtake_df1podcast, per E-Mail overtakef1@gmx.at oder auch in den Spotify-Kommentaren, da kriegen wir also die Meldung auch immer, da einfach in der Folge reintippen. Wir freuen uns über jedes Feedback und ja, ich würde sagen, wir sind am Ende. Oder Matti, möchtest du noch über oberkörperfreie Formel-1-Fahrer auf Yachten erzählen?
Ja, es ist nicht so interessant, der Social-Media-Content. wenn ihr oberkörperfreie Männer anschauen wollt, dann einfach auf fast egal welchen Instagram-Kanal von den Fahrern gehen.
Da ist für jeden was dabei. Also genau. Egal, wer so euer, wer da euer Liebling ist und so, Thirst-Traps überall. Also
du hast eigentlich nur Lewis nicht, der hat nämlich ein Foto von seinem Hund postet. Das war's.
Das hoffentlich ein Zeichen ist, dass es Roscoe gut geht.
Ja, ich glaube, sie haben einfach Zeit verbracht. Miteinander. Süß.
Ausgezeichnet. Dann lassen wir diesen Social-Media-Teil jetzt auch einmal kurz sein und wünschen euch noch einen wunderschönen Rest Sommer. Wir hören uns nächste Woche wieder dann zur letzten Folge der Sommerpause, hoffentlich dann auch wieder mit ein bisschen mehr News. Vielleicht tut sich noch ein bisschen was. Und ja, wir wünschen euch bis dahin alles Gute, alles Liebe. Bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Genug Benzin im Tank.
Ciao.
Ciao.